Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus.
Amen. Liebe Gemeinde, heute startet eine Predigtreihe und die Predigtreihe heißt Gaben im Dienst des Gemeindeaufbaus. Anlass dazu hat die Auswertung unserer Gemeindebefragung gegeben, bei der viele mitgemacht haben. Wir haben an einem Klausurwochenende uns das Ergebnis angeschaut und wir haben uns gefragt, welche Konsequenzen zieht das Leitungsteam daraus. Ein erstes Ergebnis ist also, dass ich mit der Ausarbeitung einer Predigtreihe zu diesem Thema Gaben im Dienst des Gemeindeaufbaus beauftragt wurde. Ja, also da musste ich mich nur mit diesem Thema beschäftigen und jetzt revanchiere ich mich und beschäftige euch mit meinen Predigten. Im Neuen Testament werden zwei Bilder für Gemeinde verwendet, die haben wir auch auf diesem Klausurwochenende genauer betrachtet. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Es ist das Bild der Gemeinde als einem Tempel aus lebendigen Steinen und das Bild von der Gemeinde als einem Leib aus vielen Gliedern. Diese beiden neutestamentlichen Bilder betonen die Wichtigkeit jedes Einzelnen für die Vollständigkeit und für die Funktionstüchtigkeit des Ganzen. Wenn in einem Gebäude Steine fehlen, ist es schlecht für das Gebäude. Wenn in einem Leib ein Glied fehlt, ist es auch schlecht für den Leib. Beide Bilder zeigen außerdem, dass es eine Verbindung geben muss aller mit allen anderen. Wenn diese Verbindung auch nicht immer unmittelbar gegeben ist. Der Fuß zum Beispiel in unserem Körper hat ja keine unmittelbare Verbindung zur Hand. Wäre komisch, man wäre dann sehr behindert in seiner Bewegungsfreiheit. Aber der Fuß hat eine mittelbare Verbindung zur Hand, weil er ein Teil des Leibes ist. Ein Glied, das keine Verbindung zum Leib hat, ist nicht lebensfähig und es verwest. Keine schöne Vorstellung. Darum, jeder von euch muss aus zwei Gründen eine lebendige, gelebte Beziehung zu anderen Gemeindegliedern haben. Nämlich erstens, damit ihr am Leben bleibt und nicht verwest, sozusagen als geistliche Menschen, als Glieder des Leibes. Also im Blick auf euch selbst ist es wichtig. Und zweitens, damit der Leib vollständig ist, der Leib Christi vollständig ist und seine Aufgaben erfüllt. Nun komme ich aber zum heutigen Predigttext aus Epheser 4, die Verse 7 bis 12. Epheser 4, 7 bis 12. Dieser kleine Abschnitt wird bei dem Thema Gemeindeaufbau oft übersehen oder etwas stiefmütterlich behandelt. Vielleicht deswegen, weil er nur 5 Gaben besonders nennt. Aber ich finde, dieser Text stellt das Thema viel grundlegender in den großen Zusammenhang unseres Glaubens hinein als andere Texte. Und deswegen möchte ich darüber heute predigen, als Einstieg sozusagen in die Predigtreihe. Ich lese Epheser 4, 7 bis 12. Jedem von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, Psalm 68, Vers 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Gehen wir zunächst vom Leichtverständlichen über das Schwierigere hin zum Unverständlichen. Wir werden dann sehen, dass der Text etwas sehr Wesentliches über die Gaben des Geistes zum Gemeindeaufbau lehrt. Zuerst das Verständliche dieses Abschnitts, verschiedene Gaben im Dienst für das Ganze. Paulus geht hier ja von einer Vielfalt der Gaben aus. Jedem von uns ist ein Maß an Begabung geschenkt. Die Verse 11 und 12 benennen dann verschiedene Aufgaben, die die Gemeinde erbauen sollen. Da sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Der Vergleich mit anderen Briefen zeigt, dass es hierbei nicht um eine vollständige Aufzählung geht. Paulus nennt 5 wichtige Gaben, vielleicht besonders wichtig für die Gründung und die Leitung einer Gemeinde. Diese Gaben aber dienen nicht der Versorgung der Gemeinde, sondern sie sollen die Gemeinde, das heißt die Einzelnen, zum Dienst zurüsten. Diese Gaben zielen auf die Befähigung aller Gemeindemitglieder. Jeder soll tätig werden können im Werk des Dienstes. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt in der Predigt schon, ein wichtiger Schwerpunkt. Die besonderen Dienste sind nicht dazu gegeben, dass die Gemeinde versorgt wird und sich alle zurücklehnen und sagen, ja, also die Gemeindeältesten machen das ja oder der Pastor. Nein, nicht Versorgung ist das Programm, sondern Zurüstung zum Dienst. Das etwas schwerer Verständliche ist, dass Paulus hier von der Erniedrigung und der Erhöhung, also der Himmelfahrt Christi, spricht. In Vers 8, da spricht Paulus von der Himmelfahrt. Und wenn wir dieses etwas schwer verständliche Zitat aus Psalm 68, Vers 19, er ist aufgefahren oder in die Höhe gefahren und hat das Gefängnis gefangen geführt, wenn wir das erstmal beiseite lassen und dann mal springen in die Verse 9 und 10, dann erkennen wir schnell, worum es geht. Nämlich er spricht vom Auffahren und vom Hinabfahren Christi. Jesus Christus ist zum Himmel aufgefahren. Das wird ja in Lukas 24 und Apostelgeschichte 1 bezeugt. Und es war in den Gemeinden ein allgemein verbreitetes Wissen. Jetzt sagt aber Paulus, Christus hätte ja nicht zum Himmel auffahren können, wenn er nicht zuvor hinabgefahren wäre. Das ist ja logisch. Also zuerst ist Jesus hinabgekommen und dann erweitert Paulus diesen Gedanken, indem er dieses Hinabfahren Christi nicht nur auf seine Menschwerdung bezieht, wie im Philipperbrief in dem berühmten Christushymnus, also nicht nur indem Jesus Mensch wurde, hat er sich erniedrigt und ist hinuntergekommen, sondern er bezieht das jetzt auch noch auf seinen Tod und sein Hinabfahren erstreckt sich dann bis in die tiefsten Tiefen der Erde. So heißt das hier in dem Text, die tiefsten Tiefen der Erde. Und da ist das Totenreich gemeint. Und das würde auch in unserem Glaubensbekenntnis ja aufgenommen, wo es heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Oder aber in der alten Fassung, in der ursprünglichen Fassung, heißt es hinabgestiegen in die Hölle. Und das ist eigentlich, finde ich, sogar noch die viel bessere Formulierung. Und sie ist, finde ich, bibelnaher als unsere moderne. Man versucht immer so ein bisschen das Anstößige wegzunehmen. Dadurch wird es aber auch flach. Wieso heißt es hinabgestiegen in die Hölle? Zum einen, weil es andere neutestamentliche Texte gibt, die diesen Gedanken nahelegen könnten. Aber da will ich heute nicht drauf eingehen, sondern weil Paulus hier auch in diesem Text ja so eine Gegenbewegung beschreibt. Christus kommt hinab und dann steigt er aber auch wieder hinauf. Und das ist gegenübergestellt. Und er beschreibt das Hinaufsteigen Christi mit einer Steigerung. Er sagt, er ist hinaufgestiegen über alle Himmel hinüber. Also auf den Thron Gottes, der über allem ist, noch über die ganze Himmelswelt, die dazwischen vorgestellt ist. Und der Gegenpol dazu ist die tiefste Tiefe. Also nicht nur die Erde und nicht nur der Tod, sondern noch darunter. Und das ist die Hölle in der biblischen Vorstellungswelt. Also Christus hat die Himmel durchschritten, sagt auch der Hebräerbrief Kapitel 1. Er hat die Himmel durchschritten, ist auf die Erde gekommen, noch tiefer hinabgestiegen, bis in das Tiefste, den tiefsten Gegenpunkt zur höchsten Höhe, nämlich die Hölle. Als das Lamm Gottes hat Jesus sich selbst erniedrigt, klein gemacht. Er hat die Sünde der Welt auf sich genommen und weggetragen und hat dann in seiner Auferstehung die Macht der Sünde und des Todes überwunden und hat in seiner triumphalen Himmelfahrt diesem Sieg eine erste ganz deutliche Gestalt gegeben, all seinen Jüngern. Er ist erhoben zur Rechten Gottes. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, bis in die Offenbarung, dann sehen wir, dass dort ein Ausblick gegeben wird, wie am Ende das Reich des Todes und auch der Teufel selbst für immer gebunden werden. Und deswegen kann man sagen, Jesus hat diese den Menschen versklavende Macht. Die Sünde, die eine Eigendynamik hat in uns, uns dazu treibt, viele Dinge zu tun, oft die wir gar nicht tun wollen, und es aber doch tun, dann aber auch die Macht des Todes und die Macht des Teufels hat er überwunden. Er hat sie quasi gefangen genommen. So verstehen wir also, wie Luther zu seiner Übersetzung kam. Das ist nämlich die ursprüngliche Übersetzung. Er hat das Gefängnis gefangen geführt. Andere neuere Übersetzungen haben hier, er hat Gefangene mit sich geführt oder so. Aber Luther hat ursprünglich übersetzt, er hat das Gefängnis gefangen geführt. Damit hat er also diesen Begriff alles zusammengefasst in einen Begriff, in ein Einzahlwort. Das Gefängnis gefangen. Und ich finde Luthers Übersetzung gut. Damit bin ich bei dem dritten Punkt, dieses Zitat aus Psalm 68. Das ist nun wirklich das schwer verständliche in dem Text. Luthers Übersetzung ist, finde ich, biblisch gut begründet, weil sie diesen sehr nachvollziehbaren Sinnzusammenhang ja herstellt. Nämlich, dass Christus in seiner Himmelfahrt als einem Triumphzug, wo er zur Rechten des Vaters ist und die Herrschaft sozusagen dann einnimmt, diesen Herrschaftsthron, da hat er alles das gefangen, was Menschen gefangen hält. Und das sind verschiedene Dinge und Luther fasst das zusammen in Gefängnis. Ich möchte mal einen kleinen neutestamentlichen Ausflug noch machen. Was ist das? Was sind das für Dinge, die Menschen gefangen halten? Also zum Beispiel können wir Johannes 8, Vers 34 nehmen. Da sagt Jesus, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Hatte ich schon erwähnt. Menschen sind Gefangene dieser Macht der Sünde. Jesus ist der Befreier. Oder in Hebräer 3, Vers 14 und 15 lesen wir, ich zitiere das, Jesus nahm Fleisch und Blut an. Das heißt, ich zitiere es nicht, sondern ich gebe es mit eigenen Worten wieder. Hebräer 3, 14, 15. Jesus nahm Fleisch und Blut an, weil er die erlösen wollte, die auch Fleisch und Blut sind. Uns, Menschen, wollte er erlösen, die wir Fleisch und Blut sind. Deswegen nahm er Fleisch und Blut an. Und er nahm durch seinen Tod dem die Macht, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und er erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Also hier haben wir alle drei Dinge schön zusammengestellt. Jesus brach die Macht der Sünde, die Macht des Todes, die Macht des Teufels, durch die Menschen in Gefangenschaft sind. Keine fremde Macht, keine Ängste und Zweifel, weder hohes noch tiefes, nicht einmal der Tod, herrscht mehr über die, die Christus befreit hat zum Leben. Die vorher aus Furcht vor dem Tod im Leben wie Knechte sein mussten, das ist ja eine tolle Analyse der Menschheit, das trifft, finde ich, den Kern der Sache so genau. Menschen sind wie Knechte aus Angst vor dem Tod, ja. Das hat Jesus aufgehoben. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er hat uns in die vollkommene Freiheit der Kinder Gottes, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes hineingeführt. Und diesen großen Zusammenhang stellt Paulus her, wenn er von den Gaben und von den Diensten spricht, die Christus jedem nach dem Maß seiner Gnade zugemessen hat. Und das, finde ich, ist doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen habe ich das an den Anfang dieser Predigtreihe gestellt. Das ist der Zusammenhang für die Gnadengaben, die Christus zugemessen hat, jedem seine eigene Gabe zum Werk des Dienstes. Es hat nämlich zwei Konsequenzen. Es bedeutet nämlich erstens, die Zielrichtung der Gaben, die uns gegeben sind im Dienst des Gemeindeaufbaus, die Zielrichtung dient genau in diesem Zusammenhang, dient sie demselben Zweck, nämlich dass Menschen aus der Knechtschaft in die Freiheit kommen. Jesus ist gekommen, Gefangene zu befreien. Menschen, die in der Gewalt der Sünde, des Todes sind, sollen befreit werden. Und jede andere Einordnung der Gaben, das ist mir so wichtig, ist zu kurz gegriffen. Ist auch klar, Jesus hat ja seine Jünger ausgesandt und hat das gesagt, macht Gefangene frei. Oder er hat gesagt, ich bin gekommen, die Gefangenen zu befreien, Kranke zu heilen und so weiter. Und er sendet aber seine Jünger aus, sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Jesus hat diesen Auftrag von Gott bekommen, die Gefangenen zu befreien, Menschen in die Freiheit der Kinder Gottes hineinzuführen, ins Reich Gottes. Und dann schickt er seine Jünger und sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich jetzt euch. Heilt die Kranken, bringt das Reich Gottes zu den Menschen. Und das heißt, egal was in einer Gemeinde getan wird, es sollte diesem großen Ziel dienen. Es sollte da eingeordnet sein. Es geht ja nicht darum, dass wir hier eine schöne Atmosphäre schaffen und einen Kaffeeklatsch organisieren, um Leute zu beschäftigen. Sondern es ist der Befreier, Jesus, der uns die Befreiten aussendet zum Dienst der Befreiung. Menschen sollen da mitgenommen werden. Und das bedeutet zweitens, wer dem Gemeindeaufbau dient, Der muss natürlich Anteil haben an diesem Sieg Jesu. Wie könnte denn jemand an diesem Dienst teilhaben, der selber noch ein Knecht ist? Wer nicht weiß, dass ihm alle Sünden vergeben sind, wer nicht weiß, dass er ein Kind Gottes ist und deswegen auch ein Erbe, ein Bürger des Reiches Gottes, wer nicht weiß, dass er schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist, der kann andere Menschen wohl schwerlich in diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes hineinführen. Und deswegen muss auch diese Frage am Anfang stehen: Ist eigentlich das Wissen um den Sieg Jesu wirklich bis in die Tiefe meines Herzens gedrungen? Wie ist das bei dir? Lebt in dir die frohe Gewissheit, dass du Anteil hast am Reich Gottes? Dass du auf der Seite des Siegers stehst? Bist du ganz gewiss, dass dich nichts trennen kann von Gottes Liebe, die in Jesus Christus ist? Diese Frage muss unbedingt geklärt werden. Und jeder kann sie nur selber für sich klären. Ich kann sie nicht für dich klären. Du musst sie für dich klären. Ich kann dir vielleicht dazu helfen, mit Gottes Gnade, dass du dieses freudige Ja findest zu dieser Frage. Ja, ich weiß es. Und dass du immer tiefer da hineinkommst, was das bedeutet, immer tiefer in die Erkenntnis hineinkommst, was es bedeutet, dass du auf der Seite des Siegers stehst und an einem Sieg teilhast, den dir niemand rauben kann. Ich habe aber noch etwas beobachtet in diesem Text. Paulus sagt ja, es ist der auferstandene Jesus, der zum Himmel aufgefahren ist, der Sieger ist, der Gaben austeilt. Und ich finde, so wie erst der Jesus, der Sieger ist über den Tod, der triumphiert, die Gaben austeilt, so kann auch nur derjenige diese Gaben empfangen und einsetzen, der Anteil hat an diesem Sieg. Also nochmal derselbe Gedanke, aber nochmal von einem anderen Blickpunkt her. Wer selber noch ein Gefangener ist, der voller Ungewissheiten steckt über seinen eigenen geistlichen Stand, der kann keinen vollmächtigen Dienst verrichten, weil die Vollmacht zum geistlichen Dienst nur aus der Macht des Siegers Jesus zu denen fließt, die in ihm verwurzelt sind. Denn Jesus hat gesagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Johannes Evangelium Kapitel 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deswegen sagt er, bleibt in mir. Wer das aber nicht weiß und in dessen Herz das keinen Raum hat und keine Gewissheit ist, durch den Glauben und die Taufe fest mit Jesus verbunden zu sein, wer diese Auferstehungskraft Jesu, die Kraft des Siegers, die durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt, nicht kennt, der kann andere Menschen nicht zurüsten. Der braucht selber Zurüstung. Und das ist leider eben das traurige Bild in so vielen Gemeinden und ich glaube auch ein typisches Problem in unserer Volkskirche, dass leider so viele sich daran gewöhnt haben, versorgt zu werden durch andere und nicht selber geistliche, tätige Menschen geworden sind. Die Mitglieder müssen versorgt werden, weil sie gar keine geistlichen Kräfte haben, aber dieser Zustand ist nicht gut und er ist auch nicht normal. Sondern dieser Zustand ist ein Alarmsignal. Es ist ein Zustand, der dringend abgeändert werden muss. Wir können nicht über Gemeindeaufbau reden, wenn wir in diesem falschen Gemeindebild festhalten, das uns überkommen ist von unseren Vorfahren aus einer ganz gänzlich anderen Zeit. Ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Die Gestalt der Kirche wandelt sich. Die Gestalt unserer Kirche, die wir übernommen haben, die hat ihre Zeit gehabt. Und ihren Sinn. Aber wir haben danach zu fragen, was ist denn die biblische Sicht, was ist für uns wichtig, was ist uns aufgetragen? Und deswegen müssen wir über diese Frage reden. Sind die Einzelnen, die zum Gottesdienst kommen, die Teil der Gemeinde sind, wirklich in dieser Glaubensgewissheit? Sind sie selber zugerüstet? Selbstbewusst? Als Christen in dem Wissen, ich gehöre zu Jesus und ich bin mit ihm verbunden durch den Glauben, durch die Taufe. Sein Wort ist in mir lebendig. Deswegen diese Predigt heute als Einstieg. Gaben zum Dienst, die bekommen wir vom auferstandenen Christus, vom Sieger, damit wir in seiner Kraft den Menschen dienen und sie mit hineinnehmen in dessen Sieg. Nicht in unserer eigenen Kraft und unseren eigenen Möglichkeiten. Jesus hat die Gefangenen aus dem Gefängnis ihrer Knechtschaft befreit. Diese großartige Vision hatte Paulus, dass jeder daran Anteil hat. Wir wollen keine geringere Vision haben als diese. Wir wollen Gemeindeaufbau so machen, dass es diesem großartigen Ziel dient. Wir wollen Gemeindeaufbau nicht machen als eine gesellschaftliche Veranstaltung, Kaffee trinken oder Chor, weil einfach Leute gerne singen, damit sie ein bisschen Beschäftigung haben. Nein, wir wollen alles diesem großen Ziel einordnen. Und wenn wir Chor singen, dann machen wir es mit dem Ziel, dass wir uns selber und andere im Glauben erbauen durch die Texte, die wir singen, dass wir etwas in den Gottesdienst mit hineinbringen durch den Chorgesang, dass die Gemeinschaft untereinander gestärkt wird, dass wir dort auch auf Gottes Wort hören im Chor und miteinander beten und dass auch im Chor das stattfindet, dass Menschen, Christen sich gegenseitig segnen, wo sie mitbekommen, da ist jemand in Not. Und dann werden wir die herrliche Freiheit der Kinder Gottes auch in unserer Mitte erleben. Wir werden sie miteinander leben und schmecken und sehen, dass es da ist. Und dann können wir andere mitnehmen, mit da hineinnehmen. Wir wollen keine geringere Vision haben als dies, dass wir als die Jünger, die Nachfolger und die zugehörig sind zum Sieger, ausgesendet sind zu diesem Dienst, Menschen mit hineinzunehmen in die Nachfolge Jesu auf den Weg, der zum Leben führt, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.